Ja, im Programm steht, Gott spricht, und das wünsche ich mir, dass Gott jetzt spricht, dass es nicht ich es bin, sondern dass dein Wort zu uns spricht. Schön, dass ich hier sein darf. Darf euch auch nochmal ganz herzlich begrüßen. Ist bei euch immer ein bisschen schwierig. Man guckt unten hin, oben sitzen auch noch Leute. Also wunderbar. Ich hoffe, ich kann immer wieder mal auf alle einschauen. Es geht um Lukas 4, die Verse 16 bis 30, die ich gleich lesen werde, die ihr auch gleich mitlesen könnt. Und ich habe diese Predigt überschrieben, Bewunderung allein ist zu wenig. Bewunderung allein ist zu wenig. Glauben und Vertrauen sind gefragt. Und ich steige mal ein mit einem Geschichte oder einem Bild aus dem Sport. Ich mache ja selber sehr gerne Sport, leidenschaftlich, spiele früher Handball und Fußball, heute ist das mit Handball und Fußball nicht mehr so gut. Ich bin so langsam geworden. Ich treffe mich jetzt mittags mit den alten, mittwochs mit den alten Herren in Donaldshausen vom Sportverein. Da bin ich mit Abstand der Älteste und ich merke auch, selbst für die reicht's eigentlich nicht mehr so richtig. Bin dann umgestiegen auf Rennrad und Mountainbike und im Winter laufe ich auch gerne, jogge gerne. Und habe sogar dreimal in Hamburg, man sieht es hier, den Triathlon mitgemacht. Für Afrika haben wir den damals gemacht, haben also Sponsoren gesucht, wenn wir da laufen, die das dann unterstützen und für Afrika. Das ist so, die olympische Distanz bin ich da gelaufen, 1,5 Kilometer im freien Wasser schwimmen, 40 Kilometer mit dem Rennrad und 10 Kilometer laufen. Und hier im Ende sehe ich ganz frisch aus, aber wenn ihr den Einlauf sehen würdet, wie ich da ins Ziel komme, den habe ich nicht mitgebracht. Also es war ziemlich schlimm für mich, wie ich das gesehen habe. Ich hatte Krämpfe in den Beinen, aber ich habe es über die Ziellinie gerade so geschafft. Ganz anders ist das bei Spitzensportlern. Bei Spitzensportlern ist das der absolute Wahnsinn und ich beobachte das immer wieder, ob im Handball oder im Fußball oder hier beim Ironman. Wenn jemand einen Ironman macht, muss man sich mal überlegen, da schwimmt er 3,8 Kilometer, fährt 180 Kilometer mit dem Rennrad und läuft dann noch einen Marathon. Und ich frage mich, wie geht denn das? Wie soll denn das möglich sein? Es geht nur, wenn einer ganz intensiv dafür trainiert. Ich habe mal so einen Spitzensportler, einen Triathlon, geguckt, so wie oft der trainiert. Der trainiert im Jahr, ich muss jetzt hier nochmal nachlesen, 5000 Kilometer läuft er. 1200 Kilometer schwimmt er im Training. Und über um die 20.000 Kilometer fährt er mit dem Rad, um dass er fit genug ist, bei einem Triathlon mitzumachen. Und es ist nicht nur da so, aber es ist auch im Fußball so oder im Handball so, wenn entscheidende Spiele sind und ein Spieler in einem entscheidenden Moment einen entscheidenden Fehler macht, dann kann er von einem Moment von Applaus zum Buhmann werden. Ich habe das bei einem Champions-League-Spiel gesehen, wie ein Spieler ein Eigentor geschossen hat. Und ich habe gedacht, wie kommt denn der damit zurecht? In so einem wichtigsten Spiel im ganzen Jahr ein Eigentor. Und dann wird auf einmal in den Netzwerken, liest man das dann, aus einem tollen Star der dicke Loser. Und genauso ist es bei Spitzensportlern. Man liest immer nur von denen, bei denen es funktioniert. Aber wie viele von denen haben auf einmal eine Verletzung? Und dann liest man nur noch einen kleinen Artikel in den Medien irgendwo, mit dem geht's nicht mehr. Und er ist vergessen. Damit muss man auch erstmal klarkommen. Und heute in unserer Geschichte ist es ähnlich. Da wird ein Mann umjubelt, er hat viele Vorschusslorbeeren und dann fällt er irgendwie und aus Applaus wird Hass. Und ich möchte uns den Text lesen aus Lukas 4, die Verse 16 bis 30. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Aber wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia, als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sareba im Gebiet von Sidion zu einer Witwe. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa und keiner von ihnen wurde rein, als allein Naaman der Syrer. Und alle, die in der Synagoge waren, wurden von Zorn erfüllt, als sie das hörten. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn auf einen Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Mein erster Punkt, Applaus, Applaus. Der zweite muss es die Wahrheit sein und der dritte aus Applaus, Applaus wird Hass. Applaus, Applaus. Schon vor unserem Text steht in Vers 14 und 15 in Lukas 4, und Jesus kam in der Kraft des Heiligen Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch die umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. In der Bibelübersetzung Hoffnung für alle finde ich den Vers noch gravierender. Da steht, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man überall von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit großer Hochachtung von ihm. Puh, das muss man sich mal überlegen. Er wurde von jedermann gepriesen. Alle redeten mit Hochachtung von Jesus. Im Medienzeitalter ist ja eine Nachricht schnell um die Welt. Heute ist das so, das ist wahnsinnig, wie sich das verbreitet. Zur Zeit Jesus dauert es ganz sicher länger, bis jemand über den Ort hinaus bekannt war. Jesus ist bekannt, man wollte ihn sehen, man wollte ihn hören und natürlich dabei sein, wenn er wieder eins seiner Wunder tat. Und dann kommt Jesus zurück nach Nazareth und das ist heute unser Text. Hier hat er 30 Jahre gelebt, hier kennen ihn die Leute. Wir wissen nicht, was in den ersten 30 Jahren so alles passiert ist, wir wissen eigentlich nur ganz wenig. Wir nehmen an, er ist mit dem Papa, als Zimmermann hat er gearbeitet, er ist von Haus zu Haus auch gegangen, hat dort geholfen, Reparaturen durchzuführen. Man weiß nicht so genau, was alles sonst noch geschehen ist. Aber natürlich ging er am Sabbat in die Synagoge mit. Alle Kinder so von 5 bis 6 Jahren wurden mitgenommen in die Synagoge, dabei zu sein, wenn die Gottesdienste gefeiert wurden. Und wir lassen uns mal ein bisschen mitnehmen in diese Geschichte. Wir wollen die nicht einfach nur so lesen, sondern ich lade euch jetzt ein, geht mal mit in Gedanken in die Synagoge nach Nazareth. Was ist da für eine Spannung? Die Leute wissen, was er schon alles getan hat und in Kapernaum. Sie wissen, was alles passiert ist durch seine Vollmacht. Und ich glaube, mit dieser Wahnsinnserwartung sitzen sie dort in der Synagoge. Und dann steht er auf und lässt sich die Jesaja-Rolle geben. Er signalisiert, ich möchte den Text lesen. Und dann muss er diese große Buchrolle ziemlich weit aufklappen, Jesaja 66 Kapitel, und er liest aus dem 61. Kapitel, also er muss abrollen. Und dann liest er diesen Text. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie bald von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich rufe ihnen zu, jetzt erlässt Gott eure Schuld. Und dann setzt sich Jesus. Die Auslegung des Texts findet im Sitzen statt. Alle, die dort in der Synagoge sind, schauen gespannt auf Jesus. Und ich glaube, alle, vielleicht die Kinder nicht, aber alle anderen wissen, dieser Jesaja-Text aus Jesaja 61 ist eine Prophezeiung auf den Messias, der kommen wird, der unser Volk erlösen wird, auf den Heiland, auf den Retter. Das wissen sie. Und sie sind gespannt, was wird er zu diesem Text sagen? Und dann sagt er, heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Punkt. Wow. Heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Punkt. Man muss sich das überlegen. Da warten die Juden 700 Jahre auf den Messias. Über 300 Mal, circa 300 Mal wird direkt und indirekt im Alten Testament auf den Messias hingewiesen. Und in dieser Stelle hier ganz besonders. Und dann kommt der Sohn des Josef und sagt, heute hat sich diese Voraussage des Propheten erfüllt. Das war für die Leute unvorstellbar. Und ich kann mir vorstellen, was für eine Wahnsinnsspannung dort in der Synagoge in der Luft lag. Unvorstellbar. Es wäre in etwa, so ist ein blöder Vergleich, ich sage ihn trotzdem mal, wenn ich jetzt sagen würde, Leute hier in Litzlinden, seid gespannt, wenn ich fertig bin mit der Predigt, hat sich der Papst noch angekündigt, der wird dann noch mal kurz vorbeikommen, wird euch hier noch einiges Wichtiges mitteilen. Wird sagen, ach, da macht mir keine Späße. Selbst wenn er in der Tür stehen würde, würde manch einer sagen, der ist aus Plastik oder ist aus Madame Tussauds Wachsfigurenkabinett ausgeliehen. Das ist unmöglich, das geht gar nicht. Der Papst kommt nicht nach Litzlinden. Es kann doch nicht sein, dass diese Prophezeiungen 700 Jahre vorher jetzt auf einmal im Sohn des Zimmermanns die Verheißung finden. Hey, merkt ihr, wie krass das ist? Merkt ihr, wie krass das ist? Und diese Spannung ist dort. Heute ist diese Prophezeiung in Erfüllung gegangen, sagt Jesus. Und diese kurze Predigt aus einem Satz schlägt ein wie eine Bombe. Wie reagieren die Zuschauer? Die Zuhörer. In der NGÜ, in der neuen Genfer Übersetzung, lesen wir, alle waren von ihm beeindruckt und staunen über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Und hier in diesem Text spüren die Zuhörer, dass Jesus Vollmacht hat. Hey, das ist nicht so normal, der spricht nicht wie jemand sonst, sondern der hat Vollmacht. Und das merken alle, das muss von Gott sein. Das kann keiner ohne diese Macht des Heiligen Geistes. Das hat er von Gott geschenkt bekommen. Da sind sich alle einig. Applaus, Applaus. Mein zweiter Punkt, ups, ich gehe nochmal zurück. Ja, hier sehen wir nochmal den schönen Text aus Jesaja. Mein zweiter Punkt, muss es die Wahrheit sein? Muss es die Wahrheit sein. Alle sind von Jesus begeistert. Wäre da nur nicht das große Aber. Aber. Aber ist das nicht der Sohn des Josef? Mit dieser Frage könnte ja eigentlich auch unsere Geschichte hier enden. Habe ich mir so bei der Vorbereitung gedacht. Die Leute aus Nazareth haben es schon mal gehört. Sie sind nicht ablehnend, absolut nicht. Sie sehen in diesem Mann eine große Vollmacht. Sie sehen, dass sie von Gott gegeben ist. Jesus könnte hier an diesem Punkt Amen sagen, könnte Schluss machen und könnte warten, die Leute denen ein bisschen Zeit lassen, damit sie darüber nachdenken. Vielleicht beim nächsten Mal mehr. Kennt ihr das? Beim nächsten Mal mehr. Ich kenne das sehr gut. Wir hatten ja in unserer Gemeinde in Donaldshausen auch die Ausstellung Menschen begegnen Jesus, wie ihr auch in Lützelinden hier auch. Da haben schon viele gesagt, hey, das ist super. Hey, das hat mich angesprochen. Hey, das hat mich berührt. Ich muss darüber nachdenken. Aber mir fehlt so ein bisschen das manche bei diesem Aber hängen bleiben, dass sie nicht sagen, Mensch, ja, das ist der Sohn Gottes, der hier durch zu uns reden möchte. Ich muss mit dem mein Leben in Ordnung bringen. Wisst ihr, mich hat das berührt. Ich habe mit einem Arbeitskollegen von früher, habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Wir haben uns getroffen und wir haben über den Glauben geredet. Klaus hieß der. Und dann war der kurz davor, dass der eigentlich sein Leben Jesus übergeben konnte, sollte. Und ich sagte ihm, du Klaus, du hast das alles jetzt kapiert. Gib doch dem Jesus einfach mal eine Chance. Und dann kam dieses Aber. Aber was sagen denn die anderen? Aber, wie werde ich dastehen, wenn ich als Einziger in meiner Familie diesem Jesus nachfolge? Und unser tolles Gespräch blieb bei diesem Aber. Ich hätte darüber weinen können. Mich hat das so belastet. Mich hat das so traurig gemacht, dass aus dem Aber kein Ja wurde. Und vielleicht kennt ihr diesen Satz. Einer bei der Ausstellung bei uns in Donaldshausen, der hatte aus diesem Aber ein Ja gemacht und ist Jesus nachgefolgt. 3 Tage später starb er. Es war noch Zeit. Ich weiß nicht, wie es mit Klaus ausgegangen ist. Wir haben uns nachher aus den Augen verloren. Und Jesus, wie geht er mit den Zuhörern um? Es ist interessant, wie er reagiert. Muss es die Wahrheit sein? Und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich das Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind. Tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Die Leute aus Nazareth wollen Zeichen sehen. Solche große Zeichen, wie Jesus getan hat in Kapernaum. Dann werden sie glauben. Und ich sage euch, es wäre für Jesus überhaupt kein Problem gewesen, dort in Nazareth einem Blinden das Augenlicht zu geben, einem Lahmen wieder gesund zu machen. Oder für alle Fisch und Brot, das hat ja so gut geklappt. Es wäre für ihn kein Problem gewesen. Doch Jesus gibt ihm kein Zeichen. Jesus gibt ihm kein Zeichen. Und ich musste bei meiner Vorbereitung so denken, Mensch, mir geht es oft ähnlich wie den Menschen in Nazareth. Dass ich, wenn ich glauben soll, doch auch gern ein Zeichen hätte. Wenn ich für was bete, dann möchte ich doch gerne auch möglichst schnell die Antwort. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Wochen, Monate, vielleicht Jahre für etwas betet und man hat den Eindruck, es passiert nichts. Wir sehnen uns doch danach, das Zeichen geschehen. Zeichen und Wunder. Dann stehe ich mit meinem Glauben viel besser da und diese Zeichen und Wunder geschehen nicht nach unseren Überlegungen und unseren Ratschlägen, die wir Jesus und Gott geben, sondern sie geschehen so, wie Gottes Wille es sein soll. Also ich kann hier die Menschen in Nazareth schon ein bisschen verstehen. Aber Jesus wird mit ihnen deutlich. Dann sagt Jesus, der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland, das ist schon hart. Und dann begründet er das mit 2 Geschichten. Und diese 2 Geschichten haben es wirklich in sich. Erstens erzählt er von Elia. Er ist bei den Juden schlechthin der Held, Elia. Dann erzählt er ihnen aber, dass er eine Witwe gerettet hat dort in Zabat, was dort geschehen ist, dass das Öl im Krug nicht leer wurde und das Mehl und diese Witwe überlebt hat. Und dann erzählt er ihnen eine 2. Geschichte. Genauso gab es zur Zeit Elias in Israel viele Aussätzige, die Hilfe dringend gebraucht hatten, doch geheilt hat er nur den Feldhauptmann aus Syrien, Naaman. Boah, und warum erzählt Jesus diese beiden Geschichten vom Elisa und vom Elia? Warum tut er einfach nicht ein Wunder und alles wird gut? Was ist das mit diesen beiden Geschichten? In diesen beiden Geschichten geht es um 2 Dinge. In diesen beiden Geschichten geht es um 2 Dinge, um Glauben und um Vertrauen. Leute, lasst uns nochmal darüber nachdenken, wie das mit dem Syrer war. Der Syrer Naaman, der hat wirklich in Israel alles auf den Kopf gestellt. Der König wusste nicht mehr, was passieren sollte. Der war fix und fertig, der israelische König, und hat den Syrer Naaman dann zu Elisa geschickt. Und dann kommt er mit all seiner Pracht und mit all seinem Papo da bei dem Elisa an. Und der Elisa geht nicht aus dem Haus. sondern er sagt seinem Diener Gehasi, geh raus, sagt dem Syrer, er soll im Jordan untertauchen, 7-mal und da ist er gesund. Da sind ihm alle Sicherungen durchgebrannt, dem Syrer. Der hatte keinen Bock da drauf. Er wusste ja, was er für tolle Flüsse in Syrien hatte und soll in diesen dreckigen Jordan steigen. Und dann seine Bediensteten sagen zu ihm, du, wenn der Elisa gebeten hätte, du sollst auf den Knien rund um Jerusalem rutschen, du hättest bestimmt getan. Aber du sollst nur 7-mal untertauchen, glaub ihm doch, glaub ihm doch. Und dann wird aus diesem Aber der Glaube und das Vertrauen. Und er geht hin, er taucht 7-mal unter und wird gesund. Was für eine schöne Geschichte. Und was Elia von der Witwe verlangt, hey Leute, das ist ja fürchterlich krass. Sie geht hin und will ihr letztes Brot backen und ihr letztes Wasser und will sterben mit ihrem Jungen. Also das ist kein Spaß, da hört der Spaß auf. Das ist richtig brutal, das ist ernst. Und der Elia sagt zu ihr, geh hin und hol mir erst ein Leib. Die hätte auch sagen können, tickst du noch richtig? Aber die Frau hat was gemerkt. Die hat gemerkt, das ist ein Mann Gottes. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf diese Geschichte. Ich setze mein ganzes Vertrauen auf diesen Gott. Wenn jetzt noch was gehen kann, dann durch diesen Gott. Und sie bringt ihm das letzte Brot und das letzte Wasser und darf dieses Wunder erleben. Das ist eine Glaubens- und eine Vertrauensgeschichte. Diese beiden Geschichten macht Jesus den Leuten hier in Nazareth klar und deutlich. Er macht damit klar, lieben Menschen in Nazareth, es geht nicht um die Wunder, es geht nicht um die Zeichen, es geht in allererster Linie um mein Glauben und mein Vertrauen auf diesen großen Gott, dass er kann, dass er es ist, der Himmel und Erde gemacht hat, dass er es ist, der in meinem kleinen Leben in Lützelinden eingreifen kann. Nicht so, wie ich mir das immer vorstelle, sondern wie er. Glauben und Vertrauen. Und dann sagt Jesus, genau das habt ihr nicht. Deswegen kann nichts passieren. Und dann schickt er das hinterher, was für uns so schön ist. Und weil ihr nicht glaubt und vertraut, werden die Heiden die gute Nachricht erleben. Und das ist für uns so wunderschön, dass wir diese gute Nachricht erleben dürfen. Immer und immer wieder neu. Tja, muss es die Wahrheit sein? Ja. Und aus Applaus wird Hass. In Nazareth hat man leider Jesus nicht als Messias, als Retter, als Licht für alle Menschen erkannt. Nicht nur, dass man so aufgebracht war, dass man Jesus einfach umbringen möchte. Sie zählen Jesus vor die Stadt und wollen ihn mit dem Felsen runterstürzen. Sie sind bereit für einen Mord. Doch seine Zeit ist noch nicht gekommen und er zeigt ihnen, wer der eigentliche Herr ist. Mit Ruhe geht er, der Sohn des Zimmermanns, der Sohn Gottes, durch die Reihen von ihnen weg. Für sie bleibt er leider nur der Sohn des Josefs und nicht der Sohn Gottes. Wie ist das, wenn ich heute Morgen diesen Text hier höre? Für was ist Jesus eigentlich für dich? Steckst du vielleicht in diesem Aber fest, dass du schon denkst, ja, das ist ja alles gut, aber ja, er kam als Kind in der Krippe, er hat Hoffnung gebracht, aber er ist der Sohn des Josef, er ist vielleicht Gott, vielleicht kann er was, vielleicht aber auch nicht, ich bin mir nicht so sicher. Ich wünsche dir, dass diese Predigt in dir Glauben und Vertrauen weckt. Schau nicht zuerst auf die Zeichen, auf die Wunder, die er tut, die kann er tun. Ich durfte das auch in meinem Leben viele, viele Mal erleben. Aber er möchte von uns glauben und vertrauen. Und ich lade dich ein, doch wieder ganz neu diesem Jesus zu vertrauen und zu glauben. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich sehr, sehr berührt hat, von zwei Damen in Prenzlau. In Prenzlau, das ist nochmal 100 Kilometer Richtung polnische Grenze über Berlin, war ich eingeladen. Da waren zwei Damen, eine Pastorin von einer ganz kleinen Gemeinde und eine Schwester aus Liebenzell. Die stand so in allen Ecken, wunderbar. Und diese beiden Frauen die hatten einen tiefen Glauben. Die beide haben gesagt, diese Ausstellung, das ist für die Menschen hier in Prenzlau genau das Richtige. Und wir möchten das in unsere Stadt holen. Und sie haben lange dafür gebetet. Und ich weiß noch, wie ich in Berlin war, ich war dort und dann sage ich, Mensch, ich komme die 100 Kilometer noch und dann gucken wir mal, wie das alles so vor Ort ist, ob das überhaupt funktioniert bei euch. Und dann kam ich in die Gemeinde, da saßen so 20 Leutchen, knapp 10 waren aus dem sozialen Brennpunkt. Sie hatten kein Geld für diese Ausstellung, das war noch das kleinste Problem. Ich habe gesagt, da würde ich auch drauf verzichten, wenn ich hier oben herkäme. Sie hatten keinen Raum und vor allen Dingen keine Leute, die das durchführen. Aber sie hatten 2 Frauen, die gebetet haben und die ein großes Vertrauen in ihren großen Gott haben. Ich weiß noch, wie heute, ich fuhr mit meiner Frau nach Hause und sagte, wenn die die Ausstellung machen, dann kann Gott wirklich Wunder tun. Da muss aber auch ein großes passieren. Und dann sind sie dort in Prenzlau von Gemeinde zu Gemeinde gegangen. Das waren alles ganz kleine Gemeinden, auch die Kirchengemeinde war nicht groß. Und haben gesagt, wir wollen der Stadt Jesus bringen. Und dann haben sich alle Gemeinden, die waren ziemlich schief, alle Gemeinden, es waren katholische dabei, es waren evangelische, es waren 2 freie Gemeinden, aber alles ganz kleine Gemeinden haben sich zusammengetan und haben gesagt, wir machen das. Wir machen das. Da hatten sie schon mal genug Mitarbeiter, also sie hatten keinen Raum. Und dann sagte ein Vater auch, wisst ihr was, die Marienkirche, die muss eh renoviert werden oben, dann machen wir alle Bänke raus und dann machen wir das in der großen Marienkirche. Super Platz, mitten in der Stadt, besser ging nicht. Jeder wusste, da kann ich hinkommen. Dann haben sie von der Pressearbeit einen richtigen Gegenwind erfahren. So nach dem Motto, die Frommen wollen da was machen, das ist ja lächerlich. Und sie haben es trotzdem gemacht. Und dann kamen über 1000 Leute in die Ausstellung. Und ich war den letzten Tag noch mit dabei. Und man vergisst dann die Gesichter nicht. Die dankbaren Gesichter, aber ich werde auch nie diese beiden Schwestern vergessen. Diese 2 Damen, die so treu gebetet haben und so geglaubt haben. Für mich war das eine Glaubens- und eine Vertrauensgeschichte. Und ich wünsche dir das. Ich wünsche dir diesen Glauben und dieses Vertrauen in unseren großen Gott. Ich bete noch. Und lieber Vater, mir fällt das manchmal schwer, Glauben und Vertrauen. Hey, ich sehne mich auch so nach Zeichen, nach Wunder, nach das, was passiert. Aber schenk mir und schenk uns tief ins Herz diesen Glauben und dieses Vertrauen, dass du ein großer Gott bist. Alle Anbetung sei dir. Amen.